Menschen in der Kirche 2.0. Das Magazin für kirchliche Themen aus Düsseldorf. Zusammengestellt und präsentiert von einem Redaktionsteam der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen in der Kirche 2.0. Wir haben heute zwei Gäste in unser Studio eingeladen, die uns eine christliche Hilfsorganisation vorstellen werden, die sehr bekannt ist und an vielen Orten anzutreffen ist, auch bei uns in Düsseldorf. Es geht um die Malteser. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt, was uns unsere Gäste erzählen werden. Wir, das sind
Barbara Baumann
und Annette Florin.
Wir haben gerade angekündigt, dass wir zwei Gäste im Studio haben. Würden Sie sich bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Joachim Werries. Ich bin Stadtbeauftragter der Malteser in Düsseldorf, das seit etwas mehr als 10 Jahren. Nach meinem Ruhestand hat man mich gefragt, ob ich diese Funktion übernehmen will. Und ich habe gerne Ja gesagt, weil für mich, eine Organisation im katholischen, christlichen Bereich sehr wichtig ist. Ich bin in meinem katholischen Elternhaus groß geworden. In unserer Familie gibt es etliche Berufungen im Ordenbereich, Ordensbereich und anderen. Also von daher war es für mich ganz selbstverständlich, auch dort ehrenamtlich tätig zu werden.
Mein Name ist Petra Odenweller. Ich bin seit 50 Jahren bei den Maltesern ehrenamtlich tätig. Bin zurzeit die Leitung des Malteser Wohlfühlmorgens für Wohnungslose und Arme und mache einmal im Jahr die Vorbereitung, die diözesanweite Kevela-Waldfahrt der Malteser, die auch dieses Jahr wieder mit fast 1000 Leuten stattgefunden hat.
Vielen Dank. Dann haben wir schon ein bisschen was über die Organisation erfahren. Wie sind denn die Malteser tatsächlich organisiert? Sie sprachen gerade davon, Sie sind der Stadtbeauftragte der Malteser. Was ist das genau?
Ja, man muss wissen, dass die Malteser Hilfsorganisation getragen wird von der Caritas und von dem Malteser Orden, jeweils zu 50%. Und die Malteser Hilfsorganisation unterscheidet zwischen Ehrenamtlern und Hauptamtlern. Also meine Aufgabe ist in erster Linie die Verantwortung für die Ehrenamtler. Und die Aufgabe, die für die Hauptamtler zuständigen, das ist der Geschäftsführer. Wir beide zusammen leiten die Organisation hier in Düsseldorf.
Wo sind Sie tätig? Gibt es Sie nur in Deutschland? Ist das eine deutsche Einrichtung oder wo sind Sie tätig?
Ja, da muss man auch wieder unterscheiden. Wenn Sie den Malteser Orden nehmen, der ist ein Objekt des Völkerrechts. Er ist in 107 Staaten der Welt akkreditiert, auch bei der UN. Das ist der Malteser Orden. Der hat seinen Sitz in Rom, und zwar auf dem Aventin. Wenn man so will, wie gesagt, der kleinste Staat auf der Welt. Und dadurch, dass er also akkreditiert ist in vielen anderen Staaten, kann er natürlich dann auch bei Katastrophen sehr schnell helfen. Das macht Malteser International Hilfsdienst. Da sind wir sehr schnell vor Ort und das zeigt sich ja dann also auch bei Erdbeben, Überschwemmungen und so weiter. Malteser sind ganz schnell vor Ort.
Deshalb sieht man sie auch immer im Fernsehen, dann
so ist es, ja.
Ihren Namen dann, genau. Also Sie haben weltweit Hilfsprojekte.
Ja, und wenn man so will, in Deutschland, da haben wir etwa, wenn man den Hilfsdienst nimmt, etwa 1 Million Förderer und Mitglieder und über 40.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie über 18.000 hauptamtliche Mitarbeiter in mehr als 600 Standorten. Die Organisation ist aufgebaut nach dem Diözesanprinzip der katholischen Kirche. Und zwar sind wir über das DRK-Gesetz als freiwillige Hilfsorganisation im Sinne des Artikels 26 des Genfer Abkommens anerkannt und Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe.
Sie haben jetzt schon ganz viel von katholischen Organisationsstrukturen, die vorhanden sind, gesprochen. Sie haben schon erzählt, dass Sie aus einem katholischen Elternhaus kommen. Welches Menschenbild vermitteln Sie durch Ihre katholische Organisation?
Ich glaube, das kann man ganz einfach beantworten, wenn man die Malteser Flagge nimmt. Die Malteser Flagge hat ein achtzackiges Kreuz. Und diese 8 Zacken beinhalten die Seligpreisung der Bergpredigt. Das wissen die meisten nicht. Und genau diesen Dingen, da ist ja die Rede von Armut, von Verfolgung, von Hilfsbedürftigen, das sind eigentlich die Ursprünge, die also uns veranlassen, tätig zu werden. Es gibt einen lateinischen Ausspruch dazu, der geprägt worden ist ganz früh, schon von dem seligen Gerhard, Tutio filii et obsequium pauperum, Bewahrung des Glaubens und Hilfe für Bedürftige. Das ist eigentlich, und wir sagen hier in Deutschland dazu, und die Nähe zählt.
Und das zu allen, die bedürftig sind und nicht.
Zu allen, wir machen keinen Unterschied.
Worin unterscheiden sich die Malteser von anderen Organisationen, wie zum Beispiel den Johannitern und dem Roten Kreuz?
Das wird Sie wahrscheinlich überraschen, aber wir sind aus dem Johanniterorden hervorgegangen. Also wir waren ursprünglich alle Johanniter.
Have you seen the old man in the closed-down market, picking up the papers with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and they're loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and it's safe for you that the sun don't shine? Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. And
Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely when you say for you that a sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind.
Wir sind immer noch im Gespräch mit Petra Odenweller und Joachim Werries über die Malteser. Was ist tatsächlich das Katholische an Ihrer Organisation? Hervorgegangen sind Sie ja von den Johannitern, haben wir eben gehört.
Vom Johanniterorden. Und zwar, das hat was mit dem 30-jährigen Krieg zu tun und mit der Reformation zu tun. Und Malteser sind wir, seitdem wir eine Zuflucht fanden in Malta. Das war erst sehr spät im 15. Jahrhundert. Da hat sich der Malteser oder damals die Johanniter haben sich dann gespalten, nicht in einen evangelischen Zweig, der hier Johanniter heißt, und einen katholischen Zweig der Malteser. Nicht, aber beide Organisationen sind miteinander verbunden. Zum Beispiel feiern wir am 24. Juni das Patronatsfest von Johannes, beide. Und wir haben auch gemeinsam viele Einrichtungen, die wir betreiben, also Johanniter und auch Malteser. Also insofern sind wir ökumenisch.
Okay, Sie haben jetzt von dem Johanniterorden, richtig, gesprochen? Ja. Und von dem Malteserorden. Was ist denn das für ein Orden?
Der Malteserorden oder der Johanniterorden bestand und besteht immer noch aus Leuten, die aus dem Adelsstand kommen, die teilweise auch im Zölibat lebend, da gibt es also verschiedene Stufen. Man kann auch als in den Orden hineinberufen werden. Der Malteser Orden ist eine Organisation, der sich in der Zwischenzeit auch sehr verjüngt. Ich kenne also in der Zwischenzeit sehr viele junge Malteser, die in dem jungen Orden sind und sich dort wahnsinnig toll engagieren. Zum Beispiel im Libanon. Die haben dort für Leute mit Handicaps, immer Ferien, Einrichtungen, die die betreuen. Das ist also, wenn man das mal so erlebt hat, schon wirklich ein tolles Erlebnis.
Und das sind jetzt Mönche?
Nein, das sind keine Mönche. Der Großmeister und seine Staatsminister, die leben halt im Profess. Alle anderen können und dürfen natürlich in einer Partnerschaft zusammenleben. Die Berufenen im Malteser Orden sind in der Regel also auch keine Adligen. Das sind also ganz normale, wie früher, Helferinnen und Helfer, die sich sehr, sehr verdient gemacht haben und die dann das Privileg genießen, in diesen Orden aufgenommen zu werden.
Für wen kommt denn dann das Zölibat in Frage?
Nur das ist in dieser ganz oberen Etage, die halt wie jetzt der Großmeister mit seinem drumherum Staat, die leben im Profess.
Also der Großmeister ist praktisch das Staatsoberhaupt. Und er hat den Rang eines Kardinals. Das heißt also, nicht selbst ist er nicht unbedingt Geistlicher, aber er ist trotzdem im Kardinalsrang, ja, und nimmt also sogar an der Papstwahl teil.
Jetzt eine doofe Frage. Und wo jetzt? In Rom?
In Rom.
In Rom. Die sitzen in Rom. So, jetzt kommen wir mal zurück auf den Namen Malteser, Malta. Was war jetzt mit Malta?
Ja.
Alles sehr schwierig hier, Ihre Organisation.
Ja, das ist auch nicht ganz einfach. Man muss die Geschichte und die Entwicklung der Geschichte sehen. Es war ursprünglich ein Johanniterorden, der, ich sag mal, für den Schutz der Kreuzzüge und der Pilger zuständig war. Und mit dem Vorrücken des Islam nach Europa wurde dieser Malteserorden zunehmend zu einem, militärischen Orden. Und der schaffte es dann schließlich, sich festzuhalten in Malta. Das war der letzte Zufluchtsort. Und er bekam diese Insel als Lehen vom französischen Kaiser. Und sie konnten dort zwei Jahrhunderte überleben. Sie haben aber Folgendes gemacht dort. Sie haben den Islam ferngehalten, dass er nicht eindringen konnte in den westlichen Mittelmeerraum. Das hat also mehrere Schlachten dort gegeben. Und es ist den Islam ist es nicht gelungen, Malta zu erobern.
Also ein ganz wehrhaftes Völkchen eigentlich und sehr kriegerisches Völkchen.
Ursprünglich sehr kriegerisch, ja.
Okay, und gar nicht so dieses Nächstenliebe.
Es war ein richtiger kämpferischer Orden, ja.
Okay, gut. Aber heute ist das nicht mehr so.
Nein.
Zum Beispiel auch Wallfahrten an, wenn wir jetzt über das Katholische sprechen.
Richtig, also jetzt hier von Düsseldorf aus organisiere ich jetzt als sogenannte lokale Ansprechpartnerin die Keveler-Wallfahrt. Diese Keveler-Wallfahrt findet in der Regel diözesanweit statt. Also von Bonn bis Düsseldorf sind Seniorinnen und Senioren, Behinderte, mit Rollstühlen zum Beispiel unterwegs nach Kevela. Dort haben wir dann mit etwa 1000 Teilnehmern ein Pontifikalamt. Dieses Jahr war Herr Weihbischof Ansgar Puff da gewesen. Haben dort dann ein gemeinsames Mittagessen. Danach können die Pilgerinnen und Pilger den Kreuzweg mitgehen und dann haben wir zum Abschluss eine Andacht noch im Pax Christi Forum und fahren dann mit Bussen und Behindertenfahrzeugen wieder nach Hause. Meine persönliche Erfahrung ist wirklich, also die Leute, die mitfahren, sind jedes Mal total glücklich, also wirklich glücklich. Da ist schon das eine oder andere Tränchen geflossen, weil die so angerührt sind für diesen Tag. Die genießen den wirklich. Das ist schon ein Highlight für die. Das muss natürlich im Vorfeld auch alles entsprechend organisiert werden. Da sind auch die Düsseldorfer Malteser wahnsinns eingebunden. Also die haben dort die Technik zum Beispiel, den Aufbau der Tische und Bänke, die dort nötig sind. Wir stellen das Spülmobil zur Verfügung. Die Leitung in der Zentrale wird von den Düsseldorfern aus gemanagt. Also da ist... Also da sind gerade die Düsseldorfer sehr, sehr, sehr aktiv.
Wie viele Kilometer sind denn da zu bewältigen?
Wir gehen nicht zu Fuß, also wir fahren tatsächlich mit einem Reisebus. In Kevela selber haben wir natürlich Bushaltestellen, wo die Pilgerinnen und Pilger aussteigen können. Und dann müssen wir dann halt in einer Prozession zur Basilika, beziehungsweise erst zur Kerzenkapelle und dann anschließend in die Basilika einziehen. Das ist aber... gut zu bewältigen. Wir haben Helferinnen und Helfer, die die Rollstühle dann schieben. Und das findet wie gerade dieses Jahr bei Wind und Wetter statt, genauso.
Also es ist ein Highlight für diese
das
Menschen.
Ist wirklich
und das
ein Highlight.
Merkt man auch, nicht, weil die so glücklich sind, nicht so etwas dann also auch aus ihrem normalen Alltag mal rauszukommen, ja. Mal was anderes zu sehen.
Ja, es ist also nicht nur so, wir haben also nicht nur aus privaten Wohnungen, sondern gerade auch aus den Pflegeeinrichtungen die Leute. Die werden also auch entsprechend angeschrieben und werden dort auch entsprechend abgeholt und auch wieder natürlich zu Hause abgeliefert.
Ein Rundum-Service.
Das ist wirklich ein Rundum-Service mit Lunchpaketen, ja. Morgens auf der Hinfahrt, Mittagessen und dann nachmittags auf der Heimfahrt oder abends auf der Heimfahrt gibt es dann also auch nochmal ein Lunchpaket.
Gut, und die Düsseldorfer sind ganz dick drin. Und
das, aber die sind wirklich ganz dick
und
drin, genau so.
Nach der nächsten Musik werden wir da erfahren, was es in Düsseldorf noch alles so gibt. Wir haben ja in unserer Sendung die Möglichkeit, Ihnen Musikwünsche zu erfüllen. Haben Sie da etwas für uns?
Ja, also ich habe mal bei meiner Mannschaft nachgefragt. Also ich habe als erstes mal von Ed Sheeran Perfect
Wunderbar.
Gesagt bekommen.
Gut, dann werden wir das als erstes spielen.
Das
und
ist gut.
Den Rest werden wir nachher erfragen.
Dankeschön.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. I'm not afraid to
Seit wann gibt es die Malteser in Düsseldorf?
Also den Hilfsdienst, den gibt es seit 70 Jahren und deswegen feiern wir im September unser 70-jähriges Jubiläum. Ganz zu Anfang, also nach dem Krieg, war die Zentrale der Malteser im Schlossturm. Vom Schlossturm hier, dem Wahrzeichen Düsseldorfs, wehte die Malteserflagge mit diesen 8 Zacken. Ja. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass das damals so den Ausgang gefunden hat hier für den Malteser Hilfsdienst.
Die Malteser machen viele Sanitätseinsätze, zum Beispiel bei Sportveranstaltungen, Konzerten oder bei großen Events. Hier Karneval in Düsseldorf ist ja nur ein Riesenevent. Dieses wird tatsächlich in Rechnung gestellt. Die Veranstalter müssen das halt bezahlen, was die Malteser auch ehrenamtlich leisten. Sollte es dann zu einem Krankenwageneinsatz kommen, werden die in der Regel dann auch von den Krankenkassen übernommen. Das wird dann aber auch über die Feuerwehr Düsseldorf abgerechnet.
Aber die Menschen, die im Wagen sind, also das sind tatsächlich Ehrenamtler?
Das sind tatsächlich Ehrenamtler, ganz genau. Ausnahmen sind tatsächlich in der Zwischenzeit die Einsätze, die so mitten in der Woche tatsächlich stattfinden. Die können teilweise die Ehrenamtler, weil sie berufstätig sind, gar nicht so ableisten. Da ist dann tatsächlich diese Kooperation mit dem hauptamtlichen Dienst, dass dort halt viele FSJler, also die halt das freiwillige soziale Jahr bei den Maltesern machen oder bei den Buftis, dass die halt dort auch eingesetzt werden und dann dafür natürlich separat bezahlt werden müssen. Problem ist auch in der Zwischenzeit die Anforderungen an die Leute, die Sanitätsdienste leisten. Die müssen im Jahr viele Fortbildungsstunden nachweisen. Das ist auch nicht immer so einfach tatsächlich unterzubringen, wenn man voll berufstätig ist, vielleicht auch noch zu Hause eine Familie hat. Also es gibt viele, die das wirklich dann in Kauf nehmen und das in Absprache mit ihrer Familie zum Beispiel dann tatsächlich durchziehen.
Und dann haben wir den Hausnotruf. Wir haben etwa 2000 Kunden hier
in Düsseldorfer
Raum. Nicht, das ist natürlich alles, ich sag mal, dann professionell. Nicht, das ist nicht ehrenamtlich.
Und die Ehrenamtlichen werden auch von Ihnen ausgebildet?
Das ist also die Fortbildung ist ganz wichtig hier für die Malteser Organisation und wir bieten sie an, auch für die Ehrenamtler und das kostenlos. Aber es ist natürlich, wie schon eben gesagt, mit hohem zeitlichen Aufwand verbunden und viele haben einfach nicht mehr diese Zeit am Wochenende, nicht? Das sind dann mehrere Wochenenden, nicht? Wenn man also so eine Qualifikation haben möchte, nicht? Für den Sanitätsdienst, das ist also doch nicht so ganz einfach, nicht sogar für einen Wohlfühlmorgen, nicht? Müsste man also Kurse machen, nicht? Hygiene und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht so einfach. Und wenn Sie es nicht machen, nicht? Dann müssen Sie sich natürlich die Frage stellen, nicht? Was gibt es für Regressansprüche möglicherweise und so weiter. Also da sind wir dann im rechtlichen Bereich drin.
Haben Sie noch einen Wunsch? Dann sprechen wir gleich nach der nächsten Musik nochmal über Einsätze in Düsseldorf.
Ja, von Santiano in Wellermann.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, up down below. My belly boys blow.
Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Handsome side harpooned and fought her, and she dived down below.
Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
No lane was cut, no whales freed. The captain's mane was not of greed, but he belonged to the whaleman's creed. She took the ship in tow.
Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Wir sitzen immer noch mit Joachim Werries und Petra Odenweller im Studio und wir sprechen über die Aktivitäten der Malteser weltweit und eben auch bei uns hier in Düsseldorf. Ja, was können Sie uns erzählen? Wo waren Sie noch anzutreffen hier in der letzten Zeit?
Also wenn man mal die letzten Jahre nimmt, dann waren wir sehr aktiv im Bereich der Flüchtlingsversorgung. Da kamen Züge an hier am Flughafenbahnhof und da waren Malteser zur Stelle. Erst Untersuchung, Verteilung und so weiter. Und wir haben dann hier in Düsseldorf etwa 600 Flüchtlinge in zwei Traglufthallen untergebracht. Das war eine wirklich eine Herausforderung, die wir so auch noch nicht kannten. Es gab wirklich auch Probleme, kann man sich denken, mit Nachbarschaft und auch innerhalb dieser Zelte. Aber wir haben es geschafft dort. Und wenn man jetzt die Ukraine nochmal anschaut, werden auch regelmäßig Hilfsgüter, also medizinische Güter, in die Ukraine geliefert. Das machen wir hier von Düsseldorf aus. Wir haben da eine Partnerorganisation auf der ukrainischen Seite. Vielleicht sollte man auch noch die Corona-Krise nehmen. Nicht? Während der Corona-Krise haben wir Bedürftige, betreut mit Essen und so weiter. Also das war ganz wichtig. Die konnten sich nicht bewegen. Nicht? Und von daher war es also ganz wichtig, dass sie Ansprechpartner hatten, nicht auf unserer Seite. Aber wir haben auch viel hier aus der Düsseldorfer Unternehmen, da haben wir viel auch Hilfe erfahren. Also zum Beispiel ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber wir haben gespendet bekommen, Essen und so weiter und so fort. Also so, dass wir das da verteilen konnten.
Ja, weil die auch wussten, bei Ihnen ist es in guten Händen und da kommt es auch wirklich dann an.
Ja,
ne?
Ja.
Mhm.
Wir haben sogar von dem einen oder anderen Flüchtling Mitgliedsanträge bekommen.
Ach so, die wollten jetzt auch mal.
Die wollten bei den Maltesern, also einer ist in der Zwischenzeit sogar Stadtbeauftragter geworden.
Ein Muslim.
Ein Muslim.
Ach, wie schön.
Ja, genau. Ja. Also das ist nicht nur, wie gesagt, wir sind ökumenisch in dem Bereich. Von daher finde ich es also total spannend, dass also diese Menschen sich in irgendeiner Form dann auch bedanken und solche Posten dann übernehmen.
Herr Werries, haben Sie auch einen Musikwunsch?
Ich bin eigentlich ein Fan von klassischer Musik. Aber I'm Sailing, dann finde ich es so toll.
Ja.
Dann hören wir das doch.
I am sailing. I am sailing home again. Across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird. The sky. I am flying, passing high.
An einer ganz großen Stelle engagieren sich die Malteser in Düsseldorf sehr, und zwar schon viele Jahre. Frau Odenweller, Sie sind dafür zuständig, und zwar für den Wohlfühlmorgen. Seit wann gibt es diese Einrichtung schon?
Einmal, das Ganze heißt Wohlfühlmorgen für Wohnungslose und Arme in Düsseldorf. Wir machen das jetzt seit 25 Jahren, also seit Dezember 2000 sind wir bei dem Wohlfühlmorgen dabei. Ich bin auch seitdem mit im Kernteam und haben dann beschlossen, in einer Schule in der Altstadt, im St. Ursula-Gymnasium, den Kontakt einmal herzustellen und zu fragen, ob wir dort diese Veranstaltungen durchführen können. Dort haben wir eine gute Resonanz bekommen. Wir durften also dort das erste Mal dann am ersten Advent 2000 den Wohlfühlmorgen durchführen. Wir haben dann mit 40 Gästen angefangen und bieten das Ganze dann im Laufe eines Jahres so 4 bis 5 Mal diesen Wellness-Tag an. Dort können dann unsere Gäste duschen, sie können sich dort mit neuen Kleidern eindecken, sie bekommen Fußpflege angeboten, Friseur angeboten und vor allen Dingen, was sehr beliebt ist, unser Buffet. Wir bieten ein Buffet an mit ganz vielen Helfern. Wir sind zum Beispiel mit 35 Helfern vor Ort. Unter anderem kommen noch dazu die Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 9. Die haben dort in der Zwischenzeit das als Sozialprojekt in der Schule integriert. Was ich im Moment noch suche, ist allerdings ein Friseur. Leider ist unsere Friseurin letztes Jahr verstorben und müssen dann jetzt irgendwie etwas Neues suchen. Friseure, Friseurinnen hier in der Stadt, die haben natürlich samstags, das findet immer samstags statt. Das ist denen ihre Hauptarbeitszeit. Und da Leute abzustellen, um wohnungslosen Leuten die Haare zu schneiden, da bin ich leider auf Granit gestoßen.
Ja, aber vielleicht tut ja unsere Sendung ihr Übriges. Und
das will ich hoffen,
so ganz kurzfristig noch jemand, der mitmachen. Denn der nächste Wohlfühlmorgen ist wann?
Der ist am 27. September 2025 in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12 Uhr.
Also alle Friseure, die jetzt gerade zuhören und Friseurinnen.
Genau, die können sich gerne bei uns melden, richtig. Wir sind offen für alles.
Man kann sagen, das ist ein Leuchtturmprojekt hier in Düsseldorf. Man hat viel Akzeptanz und auch mittlerweile viele Förderer und auch Unterstützer bekommen. Also wenn man anfragt, bei Bäckereien und so weiter, sind dann sehr großzügig. Und das muss man dann also auch wirklich auch hier mal hervorheben. Wir sind da nicht alleine, sondern wir haben viel Unterstützung hier aus der Düsseldorfer Handwerkschaft.
Und ganz viele Nachahmer in Deutschland.
In der Zwischenzeit haben wir wirklich bundesweit Nachahmer. Also von Kiel, Hamburg bis nach München, Berlin sind ganz viele Wohlfühlmorgen da in der Zwischenzeit eingerichtet worden.
Gerne würde ich nach der nächsten Musik nochmal über die zwischenmenschlichen Begegnungen sprechen. Was haben Sie denn erstmal für einen Musikwunsch für uns noch?
Nochmal die Helene Fischer, Atemlos.
Diese Stadt, das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu, Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, oh, was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst, und dein Blick hat mir ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür, was Leben mit uns macht. Für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und geh mit
das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Oh, oh, oh. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht? Fallen meine Arme und der falsche Blick auf. Oh, oh, oh. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah.
Sie haben ja als Malteser Hilfsdienst ganz viel Kontakt zu Menschen, die gerade in schwierigen Lebenssituationen sind. Wie oder vor allen Dingen auch bei Ihrem Wohlfühlmorgen, da denke ich, würde es mich jetzt ganz groß interessieren. Wie erleben Sie denn das Zusammenkommen von Ehrenamtlichen und den Gästen, die dort sind? Denn in der Regel treffen die ja selten oder fast nie aufeinander direkt.
Unsere Helferinnen und Helfer sind sehr sensibel eingestellt. Also es ist keiner da, der die irgendwie mit schiefem Gesicht oder nachlässig behandelt. Wir haben aber auch das Glück, unsere Gäste wissen in der Zwischenzeit, sie haben sich zu benehmen. Das ist ganz wichtig. Und das machen die meistens auch. Es gibt natürlich Ausnahmen, klar. Wenn sich einer ganz fürchterlich daneben benimmt, dann haben wir zwei starke junge Männer, die dann schon mal energischer werden und auch dann die Leute bitten, nochmal vor die Tür zu gehen und sich ein bisschen abzureagieren.
Ah, sowas gibt es also auch, ja.
Sowas haben wir auch, ja. Gerade, ich sag mal, in den Wintermonaten, wo wir alle etwas beengter sind, jetzt in den Sommermonaten können wir raus. Wir haben auch wenig Probleme mit Alkohol oder sogar Drogen.
Wenig.
Wir haben wenig, ja. Also die wissen wirklich, die Gäste, dass sie sich bei uns tatsächlich benehmen müssen.
So theoretisch kann jeder zu Ihnen kommen. Muss das irgendwie nachgewiesen werden, dass jemand also bedürftig ist?
Also wir machen keine Kontrollen. Also wir nehmen keinen Düsselpass oder sowas in Empfang. Oder es kann kommen, wer möchte. Aber wir haben wirklich festgestellt, dass Klientel oder unsere Gäste, die kommen, sind wirklich bedürftig.
Hat sich die Anzahl der Bedürftigen, die zu diesen Wohlfühlmorgen kommen, erhöht? Stellen Sie da etwas fest?
Auf jeden Fall. In der Zwischenzeit, wir haben, wie gesagt, ganz am Anfang mal mit 40 Gästen angefangen. In der Zwischenzeit liegen wir, also beim letzten Wohlfühlmorgen jetzt im Juni, hatten wir 300 Leute da.
Okay. Und wie lange dauert das dann, die Veranstaltung?
Also wir fangen um 8:30 an und dann geht das so bis 12 Uhr. Und wir finanzieren uns ja dann auch ausschließlich über Spenden. Also wir...
Also der Wohlfühlmorgen wird komplett...
Wird ausschließlich über Spenden finanziert, genau.
Das heißt also, Privatpersonen geben Ihnen Geld, aber eben auch Kaufmannsleute, die eben Backwaren geben oder eben Duschmaterial und so weiter.
Ich habe jetzt eine Firma an Land gezogen, eine große Firma, die uns mit Hygieneartikel versorgt. Wir haben ein Headhunter-Unternehmen jetzt dabei gehabt, die uns mit wirklich sehr, sehr viel Geld unterstützt hat. Wir haben eine Kirchengemeinde in Wersten, die uns mit einer sehr großen Spende aus ihrem Adventsbasar unterstützt. Das ist also wirklich eine, es ist auch beruhigend, so dass man dann auch entsprechend einkaufen kann. Wir müssen ja auch entsprechend einkaufen.
Also wir haben jetzt sehr viel über die Malteser gehört und man kann sagen, dass es eine wesentliche Hilfeeinrichtung ist, die man also wirklich nicht mehr aus dem täglichen Leben wegdenken kann. Wo sehen Sie eventuell noch die weitere Zukunft oder weitere Projekte für die Malteser?
Also ich befürchte, dass wir immer mehr zu einer professionellen Organisation werden, weil die Anforderungen an Hilfeleistungen nicht durch Gesetzgebung so hoch sind, dass das ehrenamtlich kaum zu schaffen ist. Es ist ja vorhin mal gesagt worden, nicht, was man alles an Kursen haben muss, um überhaupt eingesetzt zu werden. Und das macht uns zunehmend Schwierigkeiten. Das heißt also, das Ganze verschiebt sich mehr zu einer professionellen Organisation. Nicht? Und damit einher geht natürlich auch nicht das Schwinden des Ehrenamtlichen. Das ist leider so, das muss man sehen. Aber für mich ist eigentlich alles das, was mit dem Malteserkreuz verbunden ist, nicht, sind die Malteser, ob sie ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten, wird außen, nach außen hin nicht sichtbar. Wir sind verpflichtet, nicht nach unserem Grundsatz, Bewahrung des Glaubens und Hilfe für Bedürftige. Das ist ganz wichtig. Hier im Wohlfühlmorgen zeigt sich das. Und einen weiteren ganz wichtigen, ich sag mal, Spruch haben wir, nur die Nähe zählt. Also wir wollen Nähe zu den Menschen, zu den hilfsbedürftigen Menschen.
Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Und da ist es egal, ob es jemand ehrenamtlich macht oder hauptamtlich. Vielen Dank, Frau Odenweller, dass Sie heute hier war. Vielen Dank, Herr Verjes, dass Sie uns so viel erzählt haben.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diese Sendung nachhören auf dem YouTube-Kanal des ASG Bildungsforum oder auf NR Vision unter Menschen in der Kirche 2.0. Stefan Eckbass hat für die Musikauswahl gesorgt und im Studio verabschieden sich Annette Florin und Barbara Baumann.
Time and I wanna feel you moving and I wanna feel good. I wanna feel your love. hard to pray and never thought I'd find a way, but now I do, now I do. Always felt I was no good, always felt misunderstood, but now I don't, now I don't. 'Cause your great love is healing me when knowing you through and through. I am free to live, so I give you all of my life. Like a river running wild, every brother, mother, child, now we found each other, don't let me down. All my love, like a river running wild, every brother, mother, child, now we found each other, don't let me down. All my love, all the love I feel for you. All of my love, all the love I feel for you, yeah. And I know your words are true, my heart is filled with gratitude. It's only you I'm living for. You all the time, don't wanna live without you, so I